Energie im Wandel. Die Energiewirtschaft steckt in der größten Transformation ihrer Geschichte und der Druck aus Wissenschaft, Politik und Öffentlichkeit steigt. Mein Name ist Klaus Hartmann und in diesem Podcast erfährst du von relevanten Entscheidungsträgern und inspirierenden Visionären, wie der nachhaltige Wandel in der Energiewirtschaft und auch in deinem Unternehmen gelingen kann. Lass uns starten. Mein heutiger Gast ist Patricia Dau von den Stadtwerken Steinburg und Westholstein Wärme. Sie beschäftigt sich mit der Wärmewende Schleswig-Holstein und zeigt, wie aus kommunaler Wärmeplanung konkrete Projekte vor Ort entstehen können, mit einem klaren Fokus auf Umsetzung, Infrastruktur und regionale Lösungen. In dieser Folge sprechen wir über kommunale Wärmeplanung, die größten Hindernisse auf dem Weg zur Umsetzung und die Frage, welche Rolle Stadtwerke bei einer klimaneutralen Wärmeversorgung übernehmen können. Das Thema dieser Folge lautet also Wärmewende in Schleswig-Holstein. Hallo Patricia, schön, dass du da bist.
Hallo lieber Klaus, vielen Dank. Schön, dass ich da sein darf.
Ja, wir hatten ja schon ein intensives Vorgespräch, wo es um ziemlich viele Sachen ging. Ich aber jetzt immer noch nicht weiß, wie du eigentlich zu dem gekommen bist, was du heute machst. Sprich, wir haben jetzt ja, wir können es auch mal, ich sag mal, wie heißt denn das hier, demaskieren. Wir haben viel über das Thema Joggen und sonst wie gesprochen, haben aber nicht darüber gesprochen, wie du zu den Stadtwerken Steinbock gekommen bist und wie du überhaupt in die Energiewirtschaft reingeschlittert bist.
Ja, die Schleife erzähle ich tatsächlich sogar sehr gerne, weil ich sie selber auch schön finde. Ich komme ursprünglich gar nicht aus Norddeutschland, sondern vom Bodensee, ganz konkret aus Überlingen.
Ach was, das ist ja, das. Überlingen ist doch da, wo es dieses Museum gibt mit den alten Ritterfiguren, oder? Da habe ich nämlich aus Versehen mal den Alarm
jetzt
ausgelöst.
Jetzt schießen wir hier direkt aufs Glatteis. Ich dachte, das machen wir erst zum Ende vom Podcast.
Aber das ist aber, wahrscheinlich gibt es das Museum auch gar nicht mehr. Aber ich weiß, ich war da mal damals und habe diese Ritterrüstung, ich fand die so schön, dann fummelt man dran rum und dann zack, Alarm ausgelöst. Dann muss man sich alles wieder erklären und sowas. Das war nämlich hundertprozentig damals in Überlingen. Ach schön, ich weiß genau, wo es ist.
Ja, das ist ja auch nicht so einfach mit dem ganzen Bartmann da unten. Da muss man ein bisschen mehr erklären. Aber nee, genau. Aber ja, ich komme aus Überlingen. Meine Familie wohnt tatsächlich auch noch dort. Ich bin 2012 nach einem Auslandsjahr in Brasilien hier hochgezogen und tatsächlich, und deswegen mag ich die Geschichte so gerne erzählen, für die Energiewende. Ich habe damals schon Abitur in Schleswig-Holstein für erneuerbare Energien gemacht, nämlich tatsächlich bei dir um die Ecke, also in Osterrönfeld, beziehungsweise der Strang gehört zu Rendsburg und bin danach tatsächlich in die kommunale Energiewirtschaft gestartet und bereits fast 11 Jahre jetzt bei den Stadtwerken Steinburg.
Cool, das heißt, das war das BBZ wahrscheinlich, wo du das gemacht
Richtig,
hast?
Richtig, ja.
Da bin ich übernächste Woche Montag und mache Werbung für unseren Studiengang, der ja auch hier so nachhaltige Energieversorgung oder nachhaltige Energiesysteme heißt. Ah, okay. Aber was hast du in Brasilien gemacht? Das war so ein Schüleraustausch?
Ja, oder? Genau. Ja.
Okay.
Ja, über, ja. Genau, also ich hatte damals tatsächlich ein Stipendium bekommen für sozial engagierte Menschen in Deutschland und da ging es so ein bisschen um Völkerverständigung. Und bin dort zur Schule oder aufs College gegangen.
Okay, krass. Und ein ganzes Jahr. Das heißt, du hast Portugiesisch gelernt oder konntest das vorher oder
konnte wieder noch? Konnte das nur ja und nein und dachte, das passt schon. Ich kriege das schon hin. Und es ging auch wirklich gut. Es war nicht kein ganzes Jahr. Es waren, meine ich, 9 Monate. Aha. Bin dann ein bisschen früher wiedergekommen, weil ich dann dort schon mich für das Abitur beworben habe und noch einen Führerschein brauchte und mich um eine Wohnung kümmern musste und all das. Und deswegen bin ich ein bisschen früher zurückgekommen. Aber ja, Portugiesisch habe ich gelernt. Ist heute leider nicht mehr so. Ich habe dann irgendwann Abi in Spanisch geschrieben. Also man kann es ja wählen, ne, Englisch oder eben Spanisch oder andere Sprachen. Ich glaube, hier in Schleswig-Holstein ist ja auch Dänisch ganz stark vertreten. Mhm. Und mit dem Spanischlernen ist ganz viel Portugiesisch weggefallen. Aber ich verstehe es tatsächlich noch sehr gut.
Okay, cool. Und dann hier wegen des Abiturs hoch, also das finde ich großartig. Ich habe leider von meinem Nachbarn, der Marc ist ja der Schulleiter vom BBZ und den habe ich auch schon 2-3 Mal angehauen, ob ich da mal irgendwie Werbung für Studien machen kann und er ist dann immer sinngemäß am Rumheulen, ich übertreibe ein bisschen, er kriegt ja auch fast gar keine Schülerinnen und Schüler mehr, die sich für das erneuerbare, ich sag mal, den erneuerbaren Zweig und das erneuerbare Abitur da interessieren. Insofern ist es ja umso schöner zu hören, dass 2012 aus der komplett anderen Richtung Deutschlands sich Menschen da hochbeworben haben. Cool, das ist echt eine coole Geschichte.
Ja, ich habe von der Entwicklung gehört und finde sie selber auch total schade. Ich durfte vor kurzem 2 Vorlesungen zur kommunalen Wärmewende an der FH Westküste geben und dort war tatsächlich auch eine Studierende, die von dem Abiturjahrgang kommt und die auch darüber berichtet hatte, dass es eben dass es nicht mehr so stark besucht ist. Ja, schade. Also müsste man mehr Werbung für machen.
Ja, vor allem, weil ja die Branche nach wie vor sucht. Also natürlich merken wir auch, das Thema Energiewende
ist vielleicht jetzt gar nicht mehr so on fire wie vielleicht noch vor 2,5 Jahren oder sowas. Und dennoch habe ich das Gefühl, dass alle meine Absolventinnen und Absolventen sehr gute Stellen finden, irgendwo entweder in der Region oder sie wollen nach Hamburg oder Berlin oder sowas und kommen da eigentlich immer sehr gut unter. Deswegen, ja, da kann man mehr Werbung machen und vielleicht machen wir das ja einfach gemeinsam weiter und du wirst
Sehr
großartig.
gerne.
Wo hast du es dann studiert? Auch hier irgendwo in
Nee, ich habe
Heide?
dann tatsächlich dual studiert an der Nordakademie, BWL ganz klassisch, aber eben im Hause der Stadtwerke Steinburg und hatte dadurch immer den Bezug zur Energiewirtschaft und kann das auch das Studium sehr weiterempfehlen. Das war sehr praxisnah und ja, für mich erfolgreich.
Ja, auch das kenne ich zufälligerweise, mein Bruder das studiert hat. Das ist auch bekannt. Ich habe auch dual studiert, aber halt in Baden-Württemberg. Es ist sehr geeignet, um tatsächlich danach gut arbeiten zu können. Punkt. Das
Voll.
ist
Genau,
wahrscheinlich bei
das
euch
finde ich
auch
auch.
nicht so, dass man da jetzt wissenschaftlich total abdriftet und sich da irgendwo verliert. Das ist wahrscheinlich selten der Fall gewesen, oder?
Ja, aber man bekommt ein gutes Verständnis für wissenschaftliche also wissenschaftliches Arbeiten. Ich habe ja keinen Vergleich. Deswegen kann ich nicht sagen, es ist deutlich anders als zur Uni oder so. Aber ich würde sagen, auch heute, also sowohl das Abi, das glaube ich, sagen die wenigsten, als auch das Studium, hilft mir heute noch oft weiter.
Okay, das ist gut. Das ist schön. Du hast ja die Stadtwerke Steinburg schon erwähnt. Im Vorgespräch hast du gesagt, wenn du den Komplex erklärst und dann noch die Westdeutschland Wärme und dann noch das gestern, wo wir uns gestern getroffen haben, nämlich Watt 2.0, ist der Podcast schon voll. Versuch mal, deine Tätigkeiten so ein bisschen zusammenzufassen und die Häuser, für die du tätig bist, da in den Kontext zu bringen.
Ja, ich probiere es mal kurz und knapp. Also die Stadtwerke Steinburg wurden 2008 gegründet, damals von den Stadtwerken Itzehoe und Glückstadt, quasi als Dienstleistungsgesellschaft, als Tochtergesellschaft, wo das ganze Personal angestellt ist. Wir verbringen heute tatsächlich die Dienstleistungen für die Stadtwerke Itzehoe, Glückstadt, Wilster und Brunsbüttel. Das sind unsere Muttergesellschaften, und das ganze Personal ist im Stadtwerk Steinburg angestellt. Die Stadtwerke Steinburg haben aber quasi kein Asset. Also die haben keine Netze, die haben keine Erzeugung, die haben nur Mitarbeiter. Und die Mutterstadtwerke, die halten quasi noch an ihren Netzen, an den Erzeugungen, aber auch an den Produkten fest. Also man kann bei den Stadtwerken Steinburg kein Gas und keinen Strom kaufen und auch keine Wärme, sondern tatsächlich nur die Dienstleistungen.
Okay, verstehe ich. Und
Das
dass erst
bedeutet,
später dazugekommen sind Brunsbüttel und Wilster, und die sind dann
Wilster.
irgendwie 2010, 12 oder sowas irgendwie dann.
Ja,
Also na.
also für Brunsbüttel kann ich es ganz genau sagen. Das war, meine ich, 2019.
Okay.
Und Wilster früher.
Gut, also irgendwann zwischen 2008 und 19, aber trotzdem ein sehr junges Konglomerat im Vergleich zu vielen anderen
Ja,
Stadtwerken.
genau.
Okay.
Also als die Stadtwerke SH, also gerade diese ganzen Zusammenschlüsse, Verbundstadtwerke, die entstehen ja tatsächlich erst jetzt so richtig. Also das merken wir jetzt ja gerade in den letzten Jahren, dass sich immer mehr zusammentun, was ja auch total sinnvoll ist, weil die Herausforderungen werden immer größer und so werden eben Synergieeffekte gehoben. Und naja, man kann das ganz einfach erklären. Man hat eben ein Controlling, was für vier Stadtwerke tätig ist. Eine Kaufmannschaft, eine Netzwirtschaft und ja, hebt Synergieeffekte.
Ja, kann ich gut nachvollziehen. Und die
Ja.
Westdeutschland Wärme ist dann nochmal separat dazu.
Ja, genau. Die Westholstein Wärme ist tatsächlich eine Gesellschaft der Entwicklungsgesellschaft Westholstein und der Stadtwerke Brunsbüttel. So schlägt sich quasi der Bogen, wieso ich dort Prokuristin bin. Wir aus den Stadtwerken Steinburg bringen auch die Dienstleistungen und ist so ein bisschen auch mein Wärmekind oder unser Wärmekind. Und ich wurde dort als Prokuristin bestellt. Die Westholstein Wärme ist eigentlich eine Projektgesellschaft, die Wärmenetze, naja, Projektgesellschaft ist eigentlich das falsche Wort, also eine Gesellschaft, die Wärmeprojekte in Dithmarschen und in Steinburg umsetzen soll. Also gerade in Orten, also in Kommunen, die kein eigenes Stadtwerk haben, die quasi unterstützend tätig werden. Also und unser großes Projekt, was ja auch bekannt ist, ist unser großes regeneratives Wärmenetz, was wir aktuell in Brunsbüttel bauen. Genau.
Okay, das heißt, ihr seid gar nicht festgelegt auf die vier Standorte, wo die Mutterhäuser herkommen, sondern ihr könnt in allen anderen Kommunen da eigentlich auch tätig werden im Grunde.
Zumindest über die Westholstein-Wärme, ja.
Okay, cool. Und wie groß ist das in Brunsbüttel, wenn ich da nochmal nachfragen darf? Also wie viel Wärme wird da produziert? Wie viele Menschen oder Haushalte sind danach angeschlossen? Im Idealfall, das ist ja auch mal so ein Thema.
Ja, das stimmt, da hast du recht. Wir sind tatsächlich relativ gut aufgestellt in der Wahrscheinlichkeit. Aber wir bauen bis 2029 und dann haben wir in der ersten Ausbaustufe 11 MW an Produktion und 7 Kilometer Netzlänge. Wir versorgen aller Voraussicht nach ungefähr 20% von Brunsbüttel, also von den Brunsbütteler Einwohnern, dann mit regenerativer Fernwärme.
Okay, und dann eher, ich sag mal, tatsächlich Einfamilienhäuser oder eher so, weil in Brunsbüttel gibt es ja auch unfassbar große Industriekomplexe, die wahrscheinlich deutlich mehr Wärme schlucken als irgendwie ein
Nee,
Einfamilienhaus.
genau. Gute Frage. Es sind tatsächlich überwiegend Mehrfamilienhäuser, aber auch Gewerbeeinheiten, ganz viel kommunale Liegenschaften. Und also wir sind aber ja nicht auf dem Industriestandort. Also Brunsbüttel ist ja geteilt durch den Nord-Ostsee-Kanal. Da haben wir einmal den Industriestandort quasi und einmal ja die Stadt Brunsbüttel, wo ja auch die Sasol ist. Und wir nutzen ja auch die Abwärme der Sasol und verteilen die unter anderem über das regenerative Wärmenetz.
Okay, cool. Aber es das heißt schon Wohnbebauung, die da versorgt wird mit Abwärme aus einem Industriebetrieb.
Ja,
Sehr gut.
Abwärme, Wärmepumpen, die gegen Industrieabwasser laufen, alternativ auch gegen das Nord-Ostsee-Kanal Wasser laufen kann und Dampf aus dem BBC-Hackschnitzel-Heizwerk.
Ah, okay, stimmt. Das gehört auch mit der Stadtwerke Flensburg. Das habe ich auch mal besichtigt vor vielen, vielen Jahren. Hab
Ja,
da.
heute tatsächlich nicht mehr.
Nee, nee.
Also, achso, ja,
Schon
also.
lange verkauft und an andere übergeben. Aber das ist das
Ja.
gleiche Hackschnitzelwerk, wann ist das gebaut worden? 2006, 2007? Also ist auch schon alt für.
Das kann ich dir ehrlich gesagt nicht beantworten. Also es ist auf jeden Fall nicht neu. Da können wir einen Haken dran machen.
Ja.
Und es ist tatsächlich auf der Industrieseite. Da gibt es einen Bestandsdücker und dort wird quasi der Dampf einmal unter dem Nord-Ostsee-Kanal durchgeleitet. Hauptsächlich wird er genutzt, um die Sasol mit Industriedampf zu versorgen. Und da ist quasi so eine kleine Menge übrig, manchmal ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger, die eben auch genutzt werden kann, um sie ins regenerative Netz einzuspeisen. Wir nutzen die vor allem für Lastspitzen.
Okay, cool. Verstehe ich. Für was? Genau, aber die wird grundsätzlich für was anderes, weil ich frage mal bei Lastspitzen deswegen nach, Lastspitzen zu nutzen, das heißt ja, dass man irgendwie jemand anderem was wegnimmt. Das heißt, diejenigen, die es ansonsten nutzen, die haben das dann in dem Augenblick nicht zur Verfügung, oder?
Nee, so ist es tatsächlich nicht. Also die haben Priorität. Es gibt immer eine gewisse Menge, die über ist, die wir aber nicht immer brauchen, ne? Also gerade im Sommer brauchen wir sowieso deutlich weniger Wärme. Da decken wir fast den ganzen Wärmeverbrauch, den wir über das Netz haben, über die Abwärme von der Sasol und ergänzen eben so ein bisschen durch die Wärmepumpen. Und ja, am Ende ist es natürlich so, dass so eine Energiezentrale heute intelligent geschaltet wird und dann nutzt man die Wärmequelle, die aktuell am günstigsten ist. Und wenn der Strom eben günstig ist als Hauptbestandteil einer Wärmepumpe, dann würden wir die Wärmepumpe anschalten, beziehungsweise die Energiezentrale steuert das dann automatisch und in anderen Fällen eben den Dampf nutzen.
Okay, verstehe ich. Aber eigene KWK-Stromerzeugung habt ihr dann nicht mit am Standort. Das ist nicht vorgesehen. Noch nicht.
Also nicht für das regenerative Netz. Und das ist auch nicht, also es war ursprünglich früher einmal vorgesehen. Wir sind aber ja mit der ersten Planung 2000, also die Ursprungsplanung für die Westholsteinwärme für das regenerative Netz ist 2018 entstanden. Darauf wurde dann irgendwann, also im Rahmen eines Quartierskonzeptes der Stadt Brunsbüttel, darauf wurde dann eine Machbarkeitsstudie aufgesetzt und 2020 und 2021 im Oktober die Westholsteinwärme gegründet und dann quasi der Modul-2-Antrag zur Umsetzung gestellt. Damals wurde noch geplant mit Gaskesselanlagen. Wir hatten aber dann zwischendurch eine Energiekrise und haben das Gas quasi einmal aus unserer Planung rausgeworfen. Das klingt so ein bisschen einfacher, als es tatsächlich war. Haben dann auch irgendwann festgestellt, gut, unsere heutige Planung passt tatsächlich gar nicht mehr zu dem, was wir eigentlich wirklich umsetzen. Haben eine neue Machbarkeitsstudie geschrieben, einen Teil des Fördermittels zurückgegeben und sind ins BEW gestartet und heute übers BEW gefördert und heute ja komplett regenerativ. Wir haben tatsächlich noch zwei BHKWs in Brunsbüttel für Bestandsnetze, beziehungsweise ich glaube es, ja. Aber für das neue regenerative Netz haben wir keine Verbrennung mehr. Wir haben nicht mal einen Schornstein.
Okay, sehr gut. Braucht man ja im Grunde auch nicht.
Genau.
Gut, verstehe ich. Und deine Aufgabe bei den Stadtwerken Steinburg ist, du hast vorhin Transformation gesagt, dieser Begriff, der spricht mich ja immer an. Das heißt, das ist das, was du tagsüber auch noch machst, wenn du dich nicht um Wärme kümmerst.
Nee, Wärme gehört dazu. Also
Okay.
die Abteilung Transformation beinhaltet die Geschäftsführung erneuerbare Wärme, eben für alle unsere Standorte hier, also von Glückstadt bis Brunsbüttel quasi überall zu Hohe und Wilster, dann aber auch E-Mobilität und erneuerbare Energien. Und natürlich habe ich ein Team hinter mir, was mich bei den Themen unterstützt.
Das ist gut. Jetzt hat Malte hier so eine Frage geschrieben, wo ich gar nicht weiß, ob, also wenn ich sie gestellt bekommen würde, müsste ich lange nachdenken, aber vielleicht bist du kreativer, Patrice, das kann natürlich sein. Was war bisher eines der prägendsten Projekte oder Erlebnisse in deiner Arbeit rund um die Wärmeversorgung oder bei Stadtwerken allgemein? Gibt es da irgendwas,
Ja.
was so da wie so ein Peak-Erlebnis hervorsticht?
Naja, also es gab also ein Erlebnis so an sich, da gibt es viele, also da denke ich immer an die Westholsteinwärme. Wir sind ja so ein bisschen die Pioniere mit unserem Projekt und machen ganz viel zum ersten Mal. Also nicht nur wir, sondern auch wir in Schleswig-Holstein. Das heißt, wir müssen irgendwie so Wege gehen, wie wir wechseln ein Fördermittel. Super komplex. Erklär das mal dem Aufsichtsrat. Das ist ja total komplex. Dann gilt es, so eine Finanzierung aufzubauen und ja, all die Themen irgendwie zu jonglieren und dann zu lernen, es geht nicht immer nur vorwärts, sondern manchmal gehst du auch ein paar Schritte zurück, um dann aber dafür mehr Schritte wieder nach vorne zu gehen. Das hat mich so die letzten Jahre, ich bin seit Ende 2022 in dem Projekt des regenerativen Netzes in Brunsbüttel, also in der Westholsteinwärme. Ja, das hat mich stark beeinflusst, aber auch wachsen lassen. Das muss man ganz klar sagen. Also ich bin bestimmt oft nach Hause gegangen und dachte, oh Gott, Wahnsinn, wir müssen doch mit aufhören. Und am nächsten Morgen immer wieder aufgestanden und sagen, so jetzt erst recht. Man braucht wirklich Durchhaltevermögen.
Okay. Und im Augenblick ist der Daumen gerade so zur Seite, geht nach oben oder eher so, wie ist jetzt gerade die
Ach.
Lage?
Es gibt immer solche und solche Tage, aber in Summe, und ich glaube, das ist das Wichtigste, geht der Daumen immer nach oben. Wir haben die Energiezentrale von der Fassade, also das Gebäude ist fertig gebaut. Wir haben die Ausschreibungen gerade abgeschlossen, beziehungsweise die Angebote bekommen für die Ausstattung der Energiezentrale, also dort quasi das Herzstück, dort, wo unsere Wärme gesteht, oder entsteht. Und wir sehen den Netzbau, es schreitet voran, es passiert wirklich was. Man erzählt nicht nur noch was, sondern man setzt wirklich um. Das ist super positiv und am Ende würde ich sagen, findet man immer für alles eine Lösung.
Ja, und da helfen wahrscheinlich auch die aktuellen Preise, die wir jetzt durch die Iran-Krise wahrnehmen, auch. Oder ist das etwas, wo du sagst, ey, das ist jetzt eigentlich so kurzfristig, das hat da gar keinen Einfluss drauf?
Doch, ich finde schon, also gerade in der Argumentation an der Akzeptanz bei den Bürgerinnen und Bürgern hilft das total. Das ist aber ja nur ein Punkt, den du angesprochen hast. Man muss ja auch über das Gebäudemodernisierungsgesetz sprechen. Und das wiederum ist ja eher wieder ein Rückschritt.
Ja, ist das wirklich ein Rückschritt für euch? Ich habe das Gefühl, diese Biotreppe ist so verwirrend und so verunsichernd, dass die Leute die gar nicht als Chance wahrnehmen oder als vermeintliche Chance, sondern sagen, verstehe ich alles nicht, komm, jetzt mache ich doch lieber Fernwärme, da ist praktisch der andere verantwortlich, da irgendwie das Ding zu dekarbonisieren.
Ja, ich glaube, das kommt drauf an. Heute kann man ja nicht sagen, wie die Wärmekunden das tatsächlich wahrnehmen, sondern die Tatsache ist ja einfach, dass Gasheizungen weiter eingebaut werden dürfen. Und das sehe ich schon als Problem, weil am Ende sind wir Versorger, die mit den hohen Preisen irgendwann um die Ecke kommen, die ihre Netze jetzt früher abschreiben, die ja irgendwie sich auch Gedanken machen müssen, wann, wie lange bewirtschafte ich denn noch welchen Netzabschnitt? Und wenn sich dann ein Kunde eine neue Gastherme einbaut und wir ihm in 5 oder in 6 oder in 10 oder in 12 Jahren sagen, hallo lieber Kunde, wir können das Netz nicht mehr bewirtschaften, weil du bist einer der letzten Kunden hier am Netz, dann sind es immer wir, die die schlechten Nachrichten überbringen. Und das ist eine blöde Situation. Dafür
Ja,
braucht es eine Lösung.
das stimmt. Muss man da nicht sogar, hatten wir nicht gestern besprochen, diesen 10 Jahres Vorlauf da halten, einhalten? Das hatte, glaube ich, hier Jörg erzählt,
Jörg
von
Rudert,
der SR-Netz,
ja.
genau. Das ist ja zwar dann irgendwie mehr Planungssicherheit, aber natürlich, es ändert nichts an der Tatsache, dass ihr die schlechten Nachrichten überbringen müsst und
Richtig.
jemand anderes da womöglich was versprochen hat, was in der Form dann nicht gekommen ist, okay? Und vor allem, es ärgert ja euch auch wahrscheinlich bei der Wirtschaftlichkeit eures Fern- und Nahwärmenetzes, weil dadurch ja natürlich für eine gewisse Zeit Kundinnen und Kunden nicht verfügbar sind, die womöglich die Wirtschaftlichkeit hätten erhöhen können, wenn sie dabei gewesen wären.
Das stimmt. Ich mache mir bei unserem Netz immer gar nicht so Probleme um Kunden, die sich heute nicht anschließen lassen, weil es ja überwiegend Mehrfamilienhäuser sind und dort in der Regel einfach Fernwärme das bessere Produkt ist, weil eben nicht total große Stromanschlüsse benötigt werden, weil nicht große Wärmepumpen gekauft werden müssen und weil der Anschluss an unser Netz an der Stelle einfach günstiger ist. Aber natürlich ist es auch gerade für viele andere Versorger ein Thema. Und wir haben hier auch Projekte, wo viele Einfamilienhäuser mit am Netz liegen und wo das ein großes Thema wäre, ja.
Okay. Wie unterscheidet sich in deiner Wahrnehmung eigentlich das Thema Wärmewende zur Stromwende? Den Begriff verwenden wir eigentlich nicht, also ich zumindest selten. Es ist natürlich ein anderes Spiel, weil wenn du für die Transformation zuständig bist, ist es natürlich bei euch viel Wärme, würde ich mal vermuten.
Ja.
Aber im Stromsektor passiert ja parallel auch ganz viel. Seid ihr da genauso aktiv oder gibt es da Schwerpunkte, die ihr da setzt?
Ja, also am Ende machen das meine Kollegen aus der Netzwirtschaft, sich um die Stromwende zu kümmern. Man muss aber sagen, das funktioniert natürlich nur gemeinsam, ne? Weil die Wärmewende, am Ende ist Strom das Medium, welches genutzt wird, um grüne Wärme zu erzeugen. Strom brauchen wir immer anstelle von Gas heute. Das heißt, ohne Strom geht es nicht. Also wir müssen Strom- und Wärmewende natürlich gemeinsam denken. Es hängt ja auch zusammen. Aber ja, die Herausforderungen an der Stelle sind komplex, weil immer mehr Strom benötigt wird. Und egal ob in der Wärme oder in der E-Mobilität, die Netze müssen ertüchtigt werden.
Ja, aber wahrscheinlich ist die Lage da auch noch nicht so prekär, würde ich sagen, weil in den meisten anderen Kommunen, wo ich rumkomme, sind zwar die Aussichten irgendwie schon so, dass man dann irgendwann Paragraph 14a ziehen muss, um da sicherzustellen, dass nicht alle gleichzeitig das Elektroauto laden und nicht alle gleichzeitig die Wärmepumpe betreiben. Wobei, ehrlicherweise, die Wärmepumpen, zumindest die kleineren in den Einfamilienhäusern, selten so groß dimensioniert sind, dass sie
Richtig.
wirklich da deutlich über die 4,2 kW hinausschießen. Bei den Elektrofahrzeugen ist es aber schon ein Thema. Merkt ihr das schon oder kommt das wahrscheinlich auch erst in 3, 4 Jahren oder was auf euch zu?
Ja, also die Kollegen berichten schon, dass sie das merken. Ich würde aber auch sagen, die haben in der Vergangenheit gute Arbeit geleistet. Also wir haben da schon, wir sind nicht gestern damit angefangen, sondern schon ein paar Jahre früher, da entsprechend die Netze zu ertüchtigen. Aber natürlich, also problematisch sind gar nicht nur die Privatkunden, sondern natürlich die Industrie, die ja auch irgendwie Gas kompensieren müssen. Es sind aber ist auch die Logistik, die heute LKWs nutzt, die mit Diesel fahren und morgen eben LKWs einsetzen wollen. Die brauchen viel Strom, die brauchen einen hohen Netzanschluss und den geben die Netze in den seltensten Fällen noch her.
Ja, das stimmt. Das
Da
Thema
müsste
ist
ertüchtigt
groß.
werden.
Ja,
Ja.
das ist richtig. Lass uns nochmal über das Thema Wärme sprechen. Wir hatten ja im Vorfeld auch Fragen aus der Community
Ja.
und vielleicht nochmal ein bisschen ich sag mal, den Stadtwerken Steinburg oder Westdeutschland rauszoomen. Die Frage ging in die Richtung, es sind ja viele Stadtwerke tatsächlich gerade beim Thema Finanzierung echt unter Druck. Da gab es dieses Stichwort Joint Venture Modelle, ob das was ist, dass man jetzt auch als Stadtwerk sagt, okay, man kann sich sowohl die Finanzierung als auch den Betrieb, vielleicht auch die Umsetzung irgendwie mit Partnern vorstellen. Was nimmst du bei euch wahr? Und du bist ja auch bei Watt 2.0 in der Branche unterwegs. Was nimmst du da im Land wahr?
Ja, also erstmal kann man sagen, dass die Finanzierung eine der größten Herausforderungen der Wärmewende ist. Warum ist das so? Weil die Wärmewende und der Bau von Wärmenetzen einfach unfassbar kostenintensiv ist. Also die Gräben zu bauen, die Leitung reinzulegen und eine Erzeugung zu schaffen, ja, es ist sehr kostenintensiv. Tatsächlich ist es so, dass man bei der Finanzierung und bei der oder beim Aufbau von alternativen Geschäftsmodellen oder ja, genau, also du sagtest Joint Ventures, Projektgesellschaften ein bisschen flexibler sein muss. Ne? Da kommen wir als kommunale Gesellschaften, sind wir da ja bekanntlich eher so ein bisschen träge. Also man ist ja eher so in seiner kommunalen Gesellschaft und nicht offen für alternative Gesellschaften. Das gibt ja auch so unsere Rahmenbedingungen, geben das ja in vielen Fällen gar nicht unbedingt her. Aber wir sehen hier in Schleswig-Holstein, aber auch gesamt in Deutschland schon, dass sich die Modelle ändern. Ich hatte gerade einen Austausch mit, kann ich dir übrigens sehr empfehlen für einen weiteren Podcast, Gordon Appell von den Stadtwerken Konstanz. Na, hört man wieder, ich war am Bodensee und hatte ihn gefragt, ob wir uns einmal austauschen wollen. Die haben ein ganz spannendes Projekt beziehungsweise Modell umgesetzt und setzen es auch weiter um. Ich meine, die haben in Konstanz 6 oder 7 Wärmenetze, die sie in den nächsten Jahren bauen wollen und sehen eben die Herausforderungen in der Finanzierung, aber auch in der operativen Abwicklung. Und haben sich jetzt auf jeden Fall schon für das erste Wärmenetz ein Modell zusammengebaut, in dem sie sich, und ich hoffe, ich gebe das jetzt richtig wieder, einen operativen externen Partner dazu holen, genau, der nicht nur, der zum einen ja Geld mitbringt, aber zum anderen auch operativ tätig ist. Das heißt, sie gründen eine gesonderte Gesellschaft und setzen in dieser Gesellschaft das neue Wärmenetz um, bauen und betreiben es. Finde ich super spannend. Tatsächlich ist es aber so, wenn ich jetzt einmal auf unseren Verbund gucke, wir arbeiten auch schon in alternativen Finanzierungsmodellen. Beispielsweise wird in Itzehoe gerade ein neues Wasserwerk gebaut und dort haben wir eine Bürgerbeteiligung in Form von Genussrechten eingeholt. Und das hat mein Kollege Achim Richter hier sehr erfolgreich umgesetzt. Da geht es jetzt nicht um Wärme, aber um die Finanzierung für die Herausforderungen, die wir vor der Brust haben. Genau, und der Kollege von den Stadtwerken Grunzhagen, Herr Baumgärtner, der hat genau das Modell auch umgesetzt. Stimmt. Für ein Wärmeprojekt.
Für das Geothermieprojekt, oder? Das hat er ja da, glaube ich, oder war das die Geothermiebohrung oder wo hatten die Geld für eingesammelt oder für die Wärme?
Ich weiß gar nicht mehr. Genau, für das regenerative Wärmeprojekt.
Okay, stimmt.
Genau, aber also unterm Strich kann man sagen, wir sind auf dem Weg, wir haben uns auf die Reise gemacht, wir öffnen uns, wir werden da flexibler als kommunale Versorger auf jeden Fall. Wir haben aber auch gar keine anderen Möglichkeiten. Ne? Also die Wärmewende, die ganze Transformation alleine zu stemmen, das ist so nicht möglich. Wir brauchen da Partner und da wird man sich auch Richtung Joint Venture, Projektgesellschaften und so weiter öffnen.
Ja, cool. Und dieser, ich sag mal, berühmte kanadische Rentenfonds, der ist jetzt noch nicht da in der Branche, weil das wäre für die auch ein angenehmes Investment, weil die wollen ja auch im Grunde Geld langfristig anlegen. Und was ist langfristiger als so ein Wärmeprojekt? Also wenn es natürlich trägt und funktioniert und so weiter. Ich meine, in Flensburg gibt es jetzt ja, weiß ich nicht, 55 Jahre Erfahrung. Es hat ja relativ lange ganz anständig funktioniert. Aber solche Investitionsgeber sind die jetzt noch nicht wahrgenommen. Also hast du noch nicht wahrgenommen, so muss man sagen.
Ich habe schon erste tatsächlich wahrgenommen, doch. Aber die Herausforderung ist ja so ein bisschen, wir sind ja als kommunale Gesellschaften, also wir stehen ja vor mehreren Herausforderungen. Einmal wollen wir eine neue Infrastruktur schaffen und die soll gerne komplett regenerativ sein. Und dann sind wir aber auch hier kommunale Versorger. Das heißt, wir wollen das alles gerne bezahlbar umsetzen. Sozialverträgliche Preise sind für uns total wichtig, genauso wie die Wirtschaftlichkeit. Und das beides beißt sich natürlich immer ein bisschen. Und externe Investoren, die wollen ja auch irgendwie so einen guten Return on Investment sehen, die wollen einen guten Kapitaldienst sehen. Das ist gar nicht immer so einfach, das auch tatsächlich darzustellen. Das geht natürlich aus der kommunalen Gesellschaft deutlich einfacher und da liegt so ein bisschen die Herausforderung drin.
Ja, okay, kann ich gut nachvollziehen. Die wollen natürlich dann irgendwie 5, 8, 10% oder sowas sehen und das natürlich dann auf Kosten derjenigen, die Wärmetarife zahlen müssen am Ende.
Ja.
Das ist logisch, ja, klar. Gibt es weitere Hindernisse, die, ich sag mal, die du wahrnimmst, die aber in der öffentlichen Diskussion so gar nicht auftauchen? Also das, was du in deiner täglichen Arbeit immer wieder als Thema hast und dich wunderst, hey, warum spricht denn da keiner drüber? Und das ist doch so hinderlich.
Ja, also hinderlich finde ich fast die falsche Begrifflichkeit. Ich glaube, was man immer unterschätzt, ist, wie zeitintensiv es tatsächlich ist. Ne? Also wir haben ganz viele Begrifflichkeiten in den Medien, aber auch wenn wir jetzt sprechen, ne? Wärmeplanung, was ist Wärmeplanung überhaupt? Ne? Also Wärmeplanung, wir haben ja einmal die kommunale Wärmeplanung, das ist ein strategisches Instrument, was eine Kommune auflegen soll. Da geht es darum, was ist denn grundsätzlich heute an Wärmeinfrastruktur vorhanden, wie ist der Bedarf in 2040, 2045 und auch 2030 und wie könnte so eine regenerative Wärmewende umgesetzt werden. Aber die tatsächliche Wärmeplanung, die ist ja viel intensiver. Also wir müssen uns angucken, wie sind die Potenziale wirklich? Welche Flächen sind verfügbar? Welche Fördermittel gibt es? Ganz entscheidender Faktor. Und wie ist denn die Medienlage im Boden? Weil immer, wenn wir Wärmenetze verlegen, dann machen wir so richtig große Gräben. Also wir sprechen ganz oft über 2 Meter. Das ist schon in der Regel der ganze Gehweg. Wenn denn im Gehweg überhaupt noch Platz ist, ist meistens übrigens nicht. Also wir gehen immer in die Straße. Und also ist überhaupt Platz für so eine Wärmeinfrastruktur? Und das ist einfach total herausfordernd. Das muss man mitdenken, wie zeitintensiv das ist. Und dann bremst tatsächlich, auch wenn es nicht ohne geht, das Fördermittel. Weil vom Fördermittelantrag bis zur tatsächlichen Bewilligung und dass man dann erst in den Start der Ausschreibung geht, die ja auch nochmal sehr zeitintensiv ist, dauert es einfach unfassbar lange. Und die Verzögerung auch zu kommunizieren und an den Kunden tatsächlich am Ende zu bringen, der ja irgendwie schon vor Jahren das erste Mal von der Idee gehört hat, dass hier ein Wärmenetz entstehen könnte, der aber gar nicht weiß, wie lange es tatsächlich dauern kann, das ist total herausfordernd.
Ja, das glaube ich. Und vor allem, das ist ja immer auf Fördermittel angewiesen, dass ich, da hat man sich ja dran gewöhnt in der Branche, dass im Grunde irgendwie für alles eine Förderung da sein muss und da ja auch immer darüber diskutiert wird. Und gerade das Thema Energiewende ist ja durch externe Effekte, die ja im Bereich der fossilen Brennstoffe häufig nicht internalisiert werden, ist notwendig, weil die fossilen konnten halt lange Zeit immer billiger anbieten, als die fossilen, als die Erneuerbaren sein konnten. Aber dass man sich da immer drauf beziehen muss und das ja diese Verzögerung bringt, ist ja irgendwie schon schade. Das gibt es nichts, was da, ich sag mal, fördermittelfrei funktioniert. Also, nee, nicht so.
Ja, naja, funktionieren tut das alles. Dann aber halt zu einem hohen Wärmepreis. Ne? Wir bekommen heute eine Förderung in Höhe von 40%. Wenn wir nach Brunsbüttel gucken, dann macht das fast 15 Millionen aus. Die 15 Millionen müsstest du ja über einen anderen Weg einsammeln. Und das ist heute nicht möglich, ohne Fördermittel zu bauen. Nee, das muss man ganz klar sagen. Es gibt bestimmt irgendwie kleine Projekte, die möglich sind und vielleicht auch aufgrund der Geschwindigkeit dann umgesetzt werden, aber in der Größe auf gar keinen Fall.
Okay.
Und das ist ja auch was total Positives. Ne? Schön, dass es in Deutschland diesen Weg gibt. Schön, dass wir die Transformation so ja auch ein bisschen beschleunigen können. Ne? Also, dass wir sagen können, so mit Förderung können wir auch heute ein Wärmenetz bauen, was ohne Förderung eben nicht wirtschaftlich und sozialverträglich umsetzbar wäre.
Ja, das stimmt. Das passt zu der anderen Frage, die da auch noch online gestellt wurde. Es geht mich da genau um das Thema Geschwindigkeit, wo auch gesagt wird, dass moderne KI-Werkzeuge wahrscheinlich ganz viele Prozesse bei euch ja unfassbar beschleunigen. Also ich würde mal vermuten, nach das Thema Netzplanung. Wobei, wird das wirklich durch KI beschleunigt oder ist das eine Mehr, dass man im Grunde da aufs Knöpfchen drückt und dann zack, dann hat er da das perfekte Netz? Weil ich weiß, die kurze Geschichte dazu, in meinem Forschungsprojekt, was ich gerade mache, da geht es auch um Paragraph 14a und dann gibt es immer so synthetische Netze, die da erstellt werden. Diese synthetischen Netze, die dann da irgendwie über die Gemeinde gelegt werden. Die haben so gar nichts mit der Realität zu tun, wie es dann halt historisch gewachsen ist in der Wirklichkeit. Insofern wäre die Frage, wenn man da so eine aufs Knöpfchen drückt, KI-Netzplanung macht, ist die wirklich 1:1 verwendbar oder sagst du, nee, da muss man eh nochmal 27 Mal ran und das verändern, damit es richtig gut wird?
Ja, also das ist ja sowieso schon mal ein sehr schwieriges Thema. Ne? Also der Einsatz von KI bei der kritischen Infrastruktur, schwierig. Ne? Auch bei uns im Haus ganz, ganz stark diskutiert. Also ich, und damit vertrete ich einfach nur meine persönliche Meinung, würde sagen, KI ist total wichtig und es geht nicht ohne. Und viele Prozesse werden damit in Zukunft auch stark beschleunigt. Heute kann ich aber sagen, dass die Wärmeplanung nicht abhängig ist von, also die wird nicht gebremst durch die tatsächliche Planung. Also bei uns machen das Planungsbüros, die bremsen diesen Prozess nicht. Im Gegenteil. Also wir sind ja laufend in der Abstimmung und passen ja auch heute noch an. Wir sind bereits im Bau und passen die Planung noch an. Eben gerade, weil wir sehen, die Medienlage ist doch ein bisschen anders, als wir gedacht hätten. Oder Gestattungsverträge sind so nicht umsetzbar, wie wir uns das am Anfang überlegt hatten. Das heißt, da gibt es ständig Anpassungen. Bremsend ist wirklich zum einen die Finanzierung, eine Finanzierung für so ein großes Projekt aufzubauen und zum anderen der ganze Fördermittelprozess.
Okay.
Deswegen, also ich fasse nochmal zusammen, KI ist super wichtig in vielen Prozessen. Ich bin mir sicher, dass es heute keine Beschleunigung bringt. Also es gibt ja schon ganz viele digitale Tools, um Wärmenetze zu planen. Das nutzen auch wir, das nutzen wir mit unseren Planungsbüros, das nutzen wir hier aber auch intern. Das nutzen wir aber tatsächlich auch schon viele Jahre. Das läuft ohne KI. Und hilft natürlich total, um gerade so ein erstes Gefühl zu bekommen für eine Umsetzbarkeit und dann gegebenenfalls mit einer Machbarkeitsstudie darauf aufzusetzen, um mit der Machbarkeitsstudie dann die Fördermittel zu beantragen. Da sind wir aber heute schon total schnell. Also so ein kleines Netz, das irgendwie, weiß ich nicht, zwei Straßen umschließt, das können wir an einem Vormittag darüber einmal simulieren.
Okay, ruckzuck. Cool. Das Thema Genehmigung ist dann aber keins mehr, oder? Weil da haben wir jetzt gar nicht drüber gesprochen. Das war ja früher mal eins, dass so Genehmigungsdauern auch langfristig waren, aber das ist jetzt im Verhältnis zur Fördermittelbereitstellung wahrscheinlich ein sehr geschmeidiger und schneller Prozess, oder?
Es kommt drauf an. Also wir hatten tatsächlich Themen mit der Baugenehmigung der Energiezentrale, weil so ein komplexes Haus, Gebäude, was so viele verschiedene Module beinhaltet, gab es halt noch nie. Aber grundsätzlich muss man sagen, wenn man nicht gerade im Kampfmittelrisikogebiet ist, wo man eben da noch auf Freigaben warten muss, würde ich sagen, sind Genehmigungsprozesse überschaubar.
Okay, sehr gut. Du bist wahrscheinlich selber gar nicht im Gespräch mit potenziellen Kundinnen und Kunden, oder?
Tatsächlich doch, schon.
Okay, sehr schön. Was sind denn da so die Argumente? Also sprich die Pro-Argumente, und was entgegnen die dann, warum die nicht unterschreiben wollen? Ist das noch wie früher, dass sie sich dann nicht festlegen wollen, oder sind es die Kosten, oder keine Ahnung, wo hakt das da in der Praxis?
Ja, spannende Frage. Ich hatte tatsächlich ein Gespräch oder eine Sitzung mit einer Hausverwaltung und quasi den Eigentümern, die für mich auch sehr erkenntnisreich war. Da bin ich reingegangen und wäre am liebsten wieder rausgelaufen. Da kamen mir gleich irgendwie Sätze zugeflogen. Also wir unterzeichnen hier auf jeden Fall nichts und es ist alles viel zu teuer und wir haben das schon geprüft. Und dachte ich so, okay, gut, jetzt einmal tief durchatmen und dann versuchen, die Leute an die Hand zu nehmen und denen einfach mal so ein bisschen zu erklären, was liefern wir eigentlich für ein Produkt, was sind die Vorteile, was sind vielleicht auch die Nachteile, und einmal aufzuräumen, also gemeinsam die Argumente aufzuräumen. Ja, und es ist tatsächlich so, dass viele denken, und gerade auch so oft aus der medialen Historie, dass Fernwärme total teuer ist. Deutlich. Und das Problem ist, dass die Kunden in der Regel immer mit Gas vergleichen. Die vergleichen halt immer ihre Gaskosten, was zahle ich heute pro Kilowattstunde Gas und was muss ich dann pro Kilowattstunde Wärme bezahlen. Und da muss man ganz viel kommunizieren, ganz viel erklären, weil am Ende liefern wir das fertige Produkt. Also Gas musst du durch deine Gastherme ja erst in Wärme umwandeln. Das heißt, du musst auch in eine Gastherme investieren. Du hast jedes Jahr ja auch Kosten für Instandhaltung, Wartung etc. für den Schornsteinfeger. Wenn wir mit der Fernwärme kommen, dann ist es im Fall von Brunsbüttel, das macht auch jedes Werk anders, und machen wir auch hier im Stadtwerk Steinburg macht das jeder anders, aber in Brunsbüttel kann ich sagen, da gehört uns die Übergabestation. Das heißt, wir warten die, wir haben die Wartungskosten. Der Kunde hat nicht zusätzliche Kosten, die noch auf ihn zukommen. Er zahlt halt seinen Arbeitspreis und seinen Grundpreis und hat quasi das Rundum-Sorglos-Paket. Er muss sich nicht drum kümmern, welches Gesetz morgen beschlossen wird und was dann überhaupt regenerative Wärme ist oder ob ich das überhaupt noch brauche oder ob sie noch grüner sein muss, sondern wir liefern einfach das Produkt, das den Maßgaben entspricht, und er hat keine Sorgen mehr damit. Und ja, wenn man den Austausch hatte, gerade so die Erklärung zwischen Gas und dem fertigen Produkt Wärme, dann hat man eigentlich die meisten schon abgeholt.
Okay, das heißt, bei der Vollkostenbetrachtung, da überzeugst du nach wie vor viele, oder ist es so, weil auch Fernwärmepreise sind ja extrem unterschiedlich, muss man ja auch zugeben. Da gibt es immer diesen Vergleich, wir machen das auf Landesebene, wie heißt das Ding nochmal in Kiel, Statistisches Landesamt? Nee, wer macht das? Oder Verbraucherschutzzentrale? Ich weiß gar nicht, wer das immer macht. Aber auf jeden Fall, das war ja immer so dieses Damoklesschwert. Nicht, dass man da wieder da in der oberen Hälfte auftaucht und dann wieder Ärger bekommt, dass man da zu teuer unterwegs war.
Und inzwischen sind wir ja auch alle dazu verpflichtet, auf Landesebene unsere Preise zu melden, was ich auch total gut und richtig finde, ne? Weil am Ende gilt es da irgendwie auch transparent zu sein. Man darf nur eben nicht vergessen, dass es ja anders als bei Strom oder Gas, ist es ja wirklich von einer Erzeugung abhängig, ne? Also jede Wärme wird ja anders erzeugt und man zahlt ja für dieses Produkt. Und daran hängt mit dem, jetzt wird super klemmig, die AVB Fernwärme V, die gibt uns ganz klar vor, heute, die leider von 1980 ist, also nicht mehr in das heutige System passt. Wir warten also schon lange auf die Novelle, wie so ein Fernwärmepreis auszusehen hat oder die ganze Formel und wie sie dann eben auch gleitet. Und auch das ist total, ja, kompliziert, das dem Kunden zu erklären. Also wie soll der Kunde denn auch so eine Formel verstehen, die wirklich ja auch als Formel aufgebaut ist, wo ein Preis rauskommt, der jedes Jahr einmal neu gleitet, und mit der Gleitung hat er dann auch nicht wie beim Strom. Also wenn wir den Strom erhöhen, dann hat der Kunde ja ein Sonderkündigungsrecht. Das hat er bei Wärme ja nicht, weil er ja die Formel kennt.
Die aber natürlich unberechenbar sich weiterentwickeln kann im Laufe der Jahre.
Das würde ich so nicht unbedingt sagen. Ja, wir haben das gesehen, weil eben viele die Formeln hängen ja immer an verschiedenen Indizes. Ja. Und ein Indiz bildet eben den Wärmemarkt ab. Und ja, der Wärmemarkt ist halt aufgrund der Energiekrise durch den Gaspreis in den letzten Jahren sehr, sehr hoch gegangen. und sehr langsam zurückgekommen. Das ist der Grund, warum viele Fernwärmepreise eben so explodiert sind. Ja. Verschiedene Versorger haben gesagt, okay, gut, so sind aber tatsächlich nicht unsere Kosten. Wir sehen das, dass der Preis zu hoch ist, dass der Markt was anderes sagt und haben den Preis künstlich durch Rabatte oder so gesenkt. Manche haben aber auch gesagt, gut, aber so sind tatsächlich unsere Kosten. Also das ist super unterschiedlich.
Ja. Ja. Das ist ein breites Feld, das glaube ich auch. Ja. Und aber ich bin auch bei dir, das zu erklären. Ich hatte da auch mehrfach die Notwendigkeit, gerade bei größeren Kunden, diese Preisklauseln zu erklären. Das ist nicht intuitiv. Ich habe das Gefühl, keiner hatte so viel Bock auf Mathe wie ich in diesen Terminen da. Die meisten haben dann abgewunken und gesagt, Klaus, schreib nachher, was rauskommt. Und dann ärgern wir uns oder wir freuen uns und fertig. Das ist tatsächlich kein großer Vorteil für den Durchschnittsmenschen, dass er die Formel sieht und damit arbeiten kann.
Das ist wirklich sehr komplex. Und nicht kundenfreundlich, das muss man sagen. Und wir müssen es ja aber auch da wieder verkaufen. Ne? Also wir müssen diese Preisformel verwenden und dem Kunden erklären, warum das so ist. Aber am Ende zählt eben der Preis. Und wir haben das große Glück, dass wir die Abwärme in Brunsbüttel umsonst bekommen. Und den Anteil geben wir auch so in der Fernwärmeklausel quasi fest weiter. Das heißt, ein fester Bestandteil läuft halt immer gegen Null. Und damit gehe ich davon aus, dass der Preis relativ konstant bleibt. Und bei regenerativen Netzen hängt es ja vor allem am Strompreis. Ja. Und da würde ich sagen, wenn ich in meine Glaskugel gucke, dass wir da eher in der Zukunft sinkende Strompreise haben als steigende. Aber wir werden es sehen.
Ja gut, das ist aber tatsächlich ja auch nur wieder, wobei, wenn es am Index hängt, dann nimmst du ja irgendeinen Durchschnittsindex. Die tatsächliche Fahrweise wird ja so sein, dass ihr den Strom dann benutzt, wenn natürlich besonders viel Wind- und Solarenergie da ist und ihr dann natürlich zu billigen Stromkosten den Strom bezieht. Das kann wahrscheinlich die Formel gar nicht abbilden, oder?
Doch, kann sie. Wir geben tatsächlich unsere Ist-Stromkosten weiter.
Ah, okay. Das geht? Also müssen wir nochmal machen, einen Podcast besprechen. Okay. Weil dann ist man ja fast wieder bei einer Ist-Kostenverrechnung, die ja eigentlich. Ja,
immer als ein Bestandteil. Aber ich glaube, jetzt wird es auch ein bisschen kompliziert. Ja. Also, ja.
Wir verlassen das Thema. Ich hatte noch so eine Frage. Du hast ja gesagt, dass ihr nicht nur praktisch für Brunsbüttel Wärmekonzepte entwickelt, sondern ihr im Grunde für Dithmarschen und für Steinburg auch an anderer Stelle tätig werden könntet. Sind es denn dann immer so Nahwärmenetze, die entstehen? Oder könnten das auch wirklich so Lösungen sein? Das ist immer was mich umtreibt, dass ihr im Grunde so eine Art Contracting irgendwie so anbietet und sagt, okay, lass uns hier kleinere Einheiten überlegen, vielleicht sogar auf Einzelhausebene, muss ja nicht gleich das Einfamilienhaus sein. Schwebt euch sowas auch vor oder sagt ihr, nee, das ist irgendwie nicht unser Style?
Ja, doch, voll. Also sind wir auch schon in der Umsetzung, haben wir schon umgesetzt. Also zum einen einmal, ein Beispiel ist ein Gebäudenetz, ein Gebäudenetz. Wir haben 4 Mehrfamilienhäuser zusammengeschlossen und versorgen die über eine große Pelletheizung. Mhm. Wir denken aber auch darüber nach, also es gibt einfach die klassischen alten Wärmenetze, die eben auch medial so schlecht dargestellt wurden und ja auch schwierig sind. Die sind alt, das sind alte Netze, die haben einen hohen Wärmeverlust und die sind einfach auch noch alle durch eine Gaserzeugung, also die Wärmegestehung entsteht durch eine Gaserzeugung, da sind wir auch am Überlegen, wie gehen wir mit den Netzen um. Ne? Und da ist natürlich ein Ansatz, und da liegen uns heute noch nicht die letzten Erkenntnisse vor, aber ein Ansatz ist, dort einfach zu sagen, okay, lieber Kunde, wir sehen, dass die Fernwärme hier zu teuer ist, eben gerade aufgrund einer geringen Wärmeliniendichte, eines alten Netzes, einer nicht regenerativen Erzeugung, also dass wir dort sagen, okay, wir bieten eine Contracting-Lösung in Form einer Wärmepumpe an.
Okay, und die auch wirklich auf Einzelobjektebene dann eingesetzt wird?
Die auch auf Einzelobjektebene, genau. Und überall da, wo wir heute große Wärmeverbräuche sehen, also wie zum Beispiel Mehrfamilienhauskomplex oder ein Industriestandort, der kein großes Netz darstellt, da können wir uns sowas auf jeden Fall auch vorstellen.
Okay.
Und da gibt es verschiedene Modelle. Ne? Also du kannst ja einmal die Anlagen contracten. Du kannst aber auch sagen, dass du quasi ein kleines Netz baust, ein Gebäudenetz sozusagen und dadurch regenerative Wärme liefern.
Okay, cool. Und dann aber auch tatsächlich die Anlagen fahrweise optimieren, am Strommarkt ausrichten, also ein Kram, das wäre dann auch dabei. Okay, cool. Weil das sehe ich ja gerade, dass da ja im Grunde viele Startups reingraben in den Markt und ich immer Angst habe, in Anführungszeichen, um die Stadtwerke, dass wenn sie im Grunde das Thema Gas irgendwann abwickeln und nicht alle bei der Fernwärme angeschlossen sind, dass der ganze Markt dann da wegbricht. Aber da seid ihr sozusagen wachsam und bietet da in diese Lücke auch Einzelobjektlösungen an.
Ja, Ja, also absolut. Also wir, das ist für uns ein ganz großes Thema, ne, dass wir sehen, dass das Gasgeschäft die dicke Cash-Cow, muss man ja ganz ehrlich sagen, die wir heute haben und die wir in den letzten Jahren auch hatten, dass die eben wegbricht und dass wir uns da diversifizieren müssen. Und das größte Feld ist auf jeden Fall der Wärmemarkt.
Ja, das glaube ich
Also
auch.
wir wollen unsere Kunden nicht nur heute mit Gas versorgen, aus dem die Kunden selber Wärme produzieren, sondern wir wollen in Zukunft eben auch Wärmeversorger sein.
Sehr gut.
Allerdings nur dort, wo es wirklich auch sinnvoll ist für den Kunden, ne? Also wir hatten ja gerade über Preise gesprochen und ein ganz wichtiger Punkt, den ich auch gerne immer noch mitgebe, ist, wir prüfen am Ende immer unter den Vollkosten einer Wärmepumpe und die liegen immer bummelig bei 20 Cent, sinken aber eher pro Kilowattstunde. Das heißt, darunter muss irgendwie unser GP sein, unser Gesamtpreis AP plus GP. Und das gilt es umzusetzen. Und wenn du drüber bist, dann muss man immer schauen, ob doch eine Alternative wie eben eine Einzellösung sinnvoller ist.
Ja, das stimmt. Was habt ihr denn in den nächsten Jahren vor, jetzt zum Ende des Gesprächs? Was sind die, also außer Brunsbüttel in Betrieb nehmen, das ist klar, das
Ja.
wird jetzt wahrscheinlich bis 29, hast du gesagt, oder? Seid ihr da im Erstbauabschnitt
Ja,
fertig?
genau. Ja. Nee, also mit dem gesamten Netz.
Ach so, mit dem gesamten Netz, okay, dann habe
Ja.
ich das falsch verstanden, sorry.
Ja.
Ansonsten, was ist da in den Startlöchern, was du heute schon ankündigen magst?
Ja, also wir haben, wenn wir auf die Stadtwerke Steinburg schauen, ganz verschiedene Prüfgebiete, wo wir auch Machbarkeitsstudien umsetzen. Eine ganz große Machbarkeitsstudie setzen wir hier gerade in Itzehoe um. Also da prüfen wir einmal, ob wir die Abwärme von Holcim nutzen können, um damit Stadtteile von Itzehoe zu versorgen. Das ist auf jeden Fall was, was uns aktuell sehr umtreibt und uns auch in den nächsten Jahren noch umtreiben wird. Also nicht nur die Abwärmenutzung, sondern auch die Wärmeversorgung hier in Itzehoe. Dann haben wir aber auch in Wilster die Abwärmenutzung vom TenneT-Konverter. Da sind wir tatsächlich schon mit der Machbarkeitsstudie durch und gehen jetzt in die Umsetzungsplanung. Und das wird uns auch stark umtreiben. Also super spannende Projekte. Und das Gleiche haben wir auch in Glückstadt. Auch dort prüfen wir, wie ist Abwärme von Steinbeis gegebenenfalls in Glückstadt verteilbar. Was wäre da möglich oder gibt es Alternativen? Wir haben ja eigentlich total tolle Standorte, gerade mit Brunsbüttel und Glückstadt, die halt direkt an der Elbe liegen. Ne? Es ist möglich, Elbwasser zu nutzen und über eine Großwärmepumpe aufzubereiten. Das sind Themenfelder, mit denen wir uns heute stark beschäftigen.
Cool. Und aber in Brunsbüttel war ja auch schon eine Elbwärmepumpe dabei, oder? Im Konzept, richtig?
Nordostseekanal war
Ach
da,
stimmt, das
genau.
war
Also die
Nordostseekanal.
Energiezentrale steht direkt am Nordostseekanal, weil das Industrieabwasser, was wir nutzen, also was quasi in die Wärmepumpen, was gegen die Wärmepumpen läuft, wenn das ausfällt oder, ja genau, oder wenn das wird heute tatsächlich in den Nordostseekanal eingeleitet und wenn das ausfällt, dann wollen wir eben auf den Nordostseekanal zugreifen.
Macht das eigentlich einen Unterschied? Weil der Ostseekanal ist ja nicht wie die Elbe so ein fließendes Gewässer, sondern steht ja eher bei der Wärmenutzung. Ist das unerheblich oder stelle ich mir gerade was Falsches vor?
Da liegen uns bis heute auf jeden Fall keine Erkenntnisse vor, die da
Okay.
irgendeinen Unterschied aufzeigen.
Gut, weil ich hätte mir gedacht, die Elbe muss in der Hinsicht besser sein, weil da kommt ja im Grunde immer wieder frisches Wasser daher. Und das ist ja nicht so ein stehendes Gewässer wie zum Beispiel jetzt mal in Flensburg ist ja die Förde auch stationär. Da ist ja jetzt wenig Bewegung drin. Und trotzdem bauen sie es
Sehr
ja.
große. Ja. Nee, das ist an der Stelle aus meiner Sicht und aus meiner Erkenntnislage keine Herausforderung, weil
Okay.
die Gewässer ja sehr, sehr groß und lang und schon auch fließend sind.
Okay. Cool. Patricia, was habe ich vergessen? Also sprich, am Ende stelle ich immer die Frage, welche Frage würdest du jetzt in meiner Rolle dir gerne noch stellen, weil du da unbedingt noch eine Antwort unterbringen wolltest heute? Gibt es noch irgendwas, was dir unter den Nägeln brennt, was du gerne noch erzählen wolltest?
Ich finde, wir hatten ein total gutes Gespräch und ich hoffe auch, dass wir deinen Hörerinnen und Hörern da einen guten Einblick geben konnten. Oft fragt man ja, was braucht es denn tatsächlich für eine erfolgreiche Wärmewende? Und das beantworte ich auch sehr gerne. Ich glaube, das sind nämlich drei Punkte aus meiner Sicht. Einmal Mut, Flexibilität und Durchhaltevermögen. Man braucht einfach Mut, um neue Wege zu gehen. Flexibel muss man sein, um immer wieder auf neue Rahmenbedingungen reagieren zu können. Und Durchhaltevermögen, um halt wirklich immer wieder, ja, zwei Schritte nach vorne, einen Schritt zurück, immer wieder, ja, konsequent weiterzugehen.
Okay, wobei das finde ich spannend, aber wie kriegst du hin, wann ist Flexibilität dran und wann ist Durchhaltevermögen dran? Weil das kann ja manchmal sich auch womöglich gerade widersprechen, wenn man im Grunde sagt, nee, jetzt will ich aber da durch die Wand, aber nee, da macht es vielleicht Sinn, die Tür zu nehmen, die daneben ist.
Naja, Durchhaltevermögen geht ja eigentlich darum, dass man immer weiter an das Projekt glaubt und es auch tatsächlich in die Umsetzung bringt und nicht sagt, ach Mensch, jetzt gab es irgendwie so viele Punkte, die dagegen gesprochen haben, jetzt lassen wir das sein oder die politischen Rahmenbedingungen sind einfach nicht sicher genug, weil am Ende befinden wir uns ja heute noch in einer Situation, die ja schon viele Unsicherheiten aufweist und ja auch gerade, wenn man auf das Gebäudemodernisierungsgesetz guckt, sich nach Rückschlägen anfühlt.
Ja, das ist richtig. Das stimmt. Gut, dann sage ich vielen Dank, Patricia. Ich wünsche euch viel Erfolg weiterhin bei dem, was ihr da alles macht, mit Mut, mit Flexibilität und mit Durchhaltevermögen. Und ich drücke euch die Daumen und ich freue mich auf unser nächstes Wiedersehen, womöglich wieder bei Watt 2.0, wo wir uns gestern erst gesehen haben.
Sehr schön. Klaus, hat mir viel Spaß gemacht mit dir. Vielen Dank.
Ich freue mich, dass du auch bei dieser Folge von Energie im Wandel dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, dann hinterlasse mir gerne eine positive Bewertung bei deinem Podcast-Player. Und wenn du mir davon einen Screenshot schickst, dann erhältst du eine digitale Version von meinem neuen Buch. Bis zum nächsten Mal bei Energie im Wandel.